Ja, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein heute Morgen nach längerer Zeit. Und ich hoffe, dass ihr ja heute Morgen einen schönen Morgen gehabt habt und jetzt zur Ruhe gekommen seid, auch beim Singen, um die Predigt zu hören. Und ich möchte am Anfang nochmal beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir hier zusammen sein können, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können, dass du uns in die Gemeinschaft gerufen hast, nicht nur untereinander, sondern in die Gemeinschaft mit dir und dass uns nichts trennen kann von dir und deiner Liebe. Wir danken dir für das schöne Wetter heute. Wir bitten dich aber, dass die Sonne auch in unserem Herzen scheint, denn du bist unsere Sonne, du gibst uns Licht und Kraft und Freude, Gelassenheit und Ruhe. Dein Shalom. Und so segne du jetzt Reden, dass es zu deiner Verherrlichung dient und segne auch unsere Hören, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines Wortes sind. Dein Wort in unserem Leben aufgeht und viel Frucht bringt in Geduld. Im Namen Jesu. Amen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich werde von Jahr zu Jahr eigentlich dankbarer dafür, dass Jesus in mein Leben hineingekommen ist. Es wird immer schöner. Nicht die Umstände, die können mal Achterbahn fahren, aber die Tatsache, an Jesus glauben zu dürfen, wird jedes, ich kann es einfach nur so sagen, jedes Jahr schöner. Es ist nicht so, dass man sich vor 35 Jahren bekehrt, dann sagt man am Anfang, ja, da war das alles toll und neu, aber dann läppert sich das irgendwie ab und dann wird es langweilig. Bei Jesus ist irgendwie umgekehrt. Sicher am Anfang, wenn man neu bekehrt ist, dann sprudelt man fast über wie ein neuer Wein, aber es wird dann im Laufe der Zeit immer wertvoller, was man hat. Und zwar geht mir das dann auf, wenn ich Bücher lese. Ich interessiere mich sehr für das, was heute in unserer Zeit so vor sich geht. Und ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen von Julie C., ein Roman, Leere Herzen. Und ich war außerordentlich dankbar, an Jesus glauben zu dürfen. In diesem Roman geht es ja um alle möglichen Konflikte. Und dann taucht eine Frau auf, die in großer Not ist und anfängt zu beten, obwohl sie nicht an einen Gott glaubt. Und dann habe ich jetzt gerade im Auto gehört, ein Weltbestseller, der sich auch gerade sehr gut verkauft, Die kleine Geschichte der Menschheit von einem jüdischen Philosophen, der auch scheinbar selbst Atheist ist. Er bezeichnet das Evangelium, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, für eine Idee, die der Mensch in die Welt gesetzt hat. Und dann hört dieses Buch, es ist ein Schrei nach Orientierung. Wo sind wir heute? Wo stehen wir? Aber wenn du alles von materialistisch erklärst, von der Evolution her, wie der Mensch sich dann entwickelt hat aus dem Tierreich, wie das ein Kampf ist ums Überleben, wie der Homo sapiens sich dann durchgesetzt hat und heute ja irgendwie an einem Wendepunkt steht, man merkt dann auch einmal eine große Ratlosigkeit, Unruhe, aber auch ein Hunger nach Erklärungen. Und im Fernsehen haben wir dann die Welterklärer David Brecht, Herr Brecht ja, und Herr Lesch, Harald Lesch und so weiter. Die erklären uns dann die Welt. Und immer mündet es eigentlich einmal in Ratlosigkeit. Wir wissen, es geht so nicht weiter. Kein Mensch weiß aber, wie es weitergehen soll. Ich auch nicht. Auch wir Christen wissen nicht, wie man die Probleme lösen soll. Aber dann auch ein großer Hunger nach Zugehörigkeit, Wissen, wo man hingehört, Identität. Ich würde auch mal sagen, ein Hunger nach einem Ort, wo man zur Ruhe kommt, wo man zur Ruhe kommt von den ganzen Aufregungen und Hysterien unserer Zeit, wo man zur Ruhe kommt von dem ganzen Stress, den heute viele Menschen mit sich herumschleppen, wo man zur Ruhe kommt auch von dem, ja, und jetzt sind wir beim Thema vom Warten auf das, was kommt. Und keiner weiß es so richtig, aber alle ahnen, es könnte nichts Gutes sein. Der große Welterklärer, Herr Brecht, der im Fernsehen ja viel auftaucht, der sagt, es läuft alles auf einen riesen Crash zu, Aber man kann ja hoffen, dass es nicht ein großer Knall gibt, sondern dass es so mehrere kleine Crashs gibt, die dann in etwas Neues einmünden. Also das macht die Leute unruhig. Die psychologischen Praxen haben lange Wartelisten. Die Kurklinik Hohe Mark hat lange Wartelisten. Die Menschen sind unruhig. Sie suchen nach Orientierung und vor allen Dingen auch nach Entlastung. Der Predigttext ist heute am Anfang der Apostelgeschichte. Und jetzt kommt eigentlich was. Übrigens, ich finde, das Evangelium gibt eine Antwort auf so ziemlich alle Fragen, die heute die Menschen umtreiben. Es ist überhaupt kein überholtes Buch. Man muss sich dann halt auch mal damit beschäftigen. Es werden hier Dinge angesprochen, die uns heute, wie damals die Menschen, außerordentlich bewegen. Die Apostelgeschichte, wenn man sie einmal durchliest, und ich hoffe, ihr habt die alle auch schon einmal gelesen, ist auch ein sehr unruhiges Buch. Die Zeit der Apostel war auch kein Paradieszeit. Die hatten zwar andere Probleme wie wir heute mit Digitalisierung und Globalisierung und Erderwärmung und so weiter, aber es waren auch gravierende Umwälzungen in der damaligen Zeit und die Zeiten waren entsprechend unruhig. Die Apostelgeschichte ist eigentlich ein sehr unruhiges Buch. Es geht ständig auf und ab. Die Ereignisse überschlagen sich. Einmal wächst die Gemeinde, alles in voller Freude. Im nächsten Kapitel heißt es, dass schwere Verfolgungen über die Gemeinde hinweggehen. Einmal werden Apostel nachgewählt. In ein paar Kapitel später lesen wir von Hinrichtungen, von Gefängnis, von Steinigungen. Wir lesen von Erfolg in der Mission und von Niederschlägen. Aber ganz merkwürdig ist, das gilt nicht nur für die Apostelgeschichte, aber hier ganz besonders, wenn man die Apostelgeschichte liest, wird man feststellen, dass bei der ganzen Unruhe alles durchzogen wird von einem ganz ruhigen Grundton. Fast teilweise heiter. Man sagt immer, Lukas hat auch Humor, das stimmt. Ich komme gerade von einer Bibelfreizeit. Wir haben uns auch mit den Berufungsgeschichten der Apostelgeschichte beschäftigt. Und es ist interessant, dass öfter gelacht wurde, als aus der Apostelgeschichte erzählt wurde. Also bei all den ernsten Dingen, Steinigungen, Hinrichtungen, Gefängnis, Verfolgung, auch ein merkwürdig heiterer Ton in der Apostelgeschichte. Es ist kein Chaos, das uns berichtet wird, ein ständiges Wechseln von Ereignissen, sondern ein zieldynamisches Geschehen. Es steuert auf ein Ziel hin. Also ich glaube, das ist hochaktuell. Denn die Lösung von den Dingen, die uns heute bewegen, von der Unruhe, von dem Stress, von der Aufregung, kann ja nicht sein, dass wir uns irgendwo in die Stille zurückziehen. Vielleicht, wenn jemand viel Geld hat, kann er sich das leisten, irgendwo ein Häuschen in der Einöde zu bauen und sich dann zurückzuziehen von allem Übel der Welt. Sondern in der Zeit zu stehen, auch selbst beschlagnahmt zu sein von der Unruhe, da können wir uns nicht rausnehmen, aber gleichzeitig so einen ruhigen, heiteren, gelassenen Grundton im Leben zu haben. Und woran liegt es? Es liegt in der Apostelgeschichte und dann auch heute an der Dynamik des Evangeliums. Paulus schreibt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, eine Dynamik Gottes, die selig, und das Wort selig ist ein richtig umfassendes Wort, da hängt so ziemlich alles drin, was der Mensch sich so an erfülltem Leben und Glück vorstellt. Vergebung, Entlastung von der Vergangenheit, eine erfüllte Gegenwart und Hoffnung für die Zukunft. Ich warte nicht auf einen großen Crash oder kleine Crashs, die wird es sicher geben, sondern wir haben ein viel größeres Ziel. Und das ist die Wiederkunft. Jesus sagt gleich noch was dazu. Es ist die Dynamik des Evangeliums. Man könnte auch in der Apostelgeschichte sagen, die Dynamik des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte spielt der Heilige Geist die Hauptrolle. Deshalb würde ich gerne das Wort Apostelgeschichte, das ist ja nicht original, das hat ja später jemand dazu gebracht, durchstreichen und Heilige Geistgeschichte darüber schreiben. Denn der eigentliche Motor, die eigentliche Dynamik in der Apostelgeschichte ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist bringt durch alle Hochs und Tiefs seine Ziele voran. Im Lukas-Evangelium Kapitel 4, Vers 30 wird berichtet, dass ein Mob, also aus der Synagoge, Jesus hat gepredigt, die waren völlig wütend, weil Jesus Kritik gebracht hat. Ja. Und die haben Jesus aus der Synagoge herausgestoßen, auf einen Abhang, auf einen Berg, haben ihn an einen Abhang gestellt und wollten ihn herabstürzen. Und dann geschieht was ganz Merkwürdiges. Dann heißt es, Jesus ging mitten durch sie hindurch. Das ist was sehr Majestätisches. Steht nicht, dass Jesus Kampfsport gemacht hätte oder irgendwie sich den Weg mit Waffengewalt gebahnt hätte, sondern mit einer großen Ruhe und Gelassenheit geht Jesus mitten durch den Pöbel hindurch und so ein aufgeheizter Mob, das ist was sehr Gefährliches, und er geht einfach mitten da hindurch. Und dann geht es im Lukas-Evangelium weiter mit Heiden. Und wisst ihr, was das letzte Wort in der Apostelgeschichte ist? Letzte Worte sind meistens sehr wichtig. Das heißt ungehindert. Das letzte Wort in der Apostelgeschichte heißt ungehindert. Paulus war in Rom und predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Also das heißt, die Gegenwart des Heiligen Geistes bringt die Pläne Gottes durch alle Höhen und Tiefen in der Apostelgeschichte, aber auch in unserem Leben, wenn wir Christen sind, ungehindert ans Ziel. Und das ist etwas, was mir schon mal sehr, sehr viel Entspannung gibt. Manchmal denkt man sich ja, stehst du vielleicht dem Herrn im Weg oder ist vielleicht besser, gar nichts zu tun, als irgendwas Falsches. Es wird ungehindert, es geschieht ungehindert durch alle Höhen und Tiefen. So kommt die Ruhe ins Leben nicht durch Wellnessurlaub, der sicherlich gut ist, sondern durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und jetzt wollen wir das einmal sehen, wie das ist hier in der Apostelgeschichte 1. Das ist ja die Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. Da geht es zunächst einmal darum, dass Jesus nach Ostern nicht gleich in den Himmel aufgefahren ist, sondern 40 Tage mit seinen Aposteln und dem engsten Jüngerkreis zusammen war. 40 Tage von Ostern bis Himmelfahrt sind 40 Tage. Und wisst ihr, was er da gemacht hat? Gelehrt, genau. Die haben 40 Tage lang haben die Lehre bekommen, Bibelschule, ja genau, Fragen gestellt, ich sage gleich was dazu, und die Verheißung, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Und jetzt kommt ein Aufriss der Apostelgeschichte in Jerusalem, das ist der erste Teil, in Judäa und Samarien, das ist der zweite Teil und dann bis ans Ende der Erde, das ist der letzte Teil. Und Rom war die Welthauptstadt damals und es ist kein Zufall, dass die Apostelgeschichte in Rom endet. Wir würden ja gern wissen, wie es weitergeht, aber hier ist ja erstmal der Zielpunkt gesetzt. Ja, eine aufregende Geschichte. Jesus ist auferstanden. Das muss für die ersten Jünger etwas außerordentlich Erschütterndes, also im positiven Sinne Erschütterndes gewesen sein. Es heißt im Lukas-Evangelium, sie konnten nicht glauben vor Freude. Ein Ausleger schrieb mal, das ist der einzig gute Unglaube, wenn du vor Freude nicht glauben kannst. Wenn dir irgendjemand was erzählt und du sagst, ich kann das nicht, ich bin so voller Freude, dass ich das jetzt gar nicht glauben kann. Wir sagen es anders, es ist zu schön, um wahr zu sein. Aber noch schöner ist es, wenn es sich dann doch als wahr herausstellt. Und jetzt geht's los in Apostelgeschichte 1. Jetzt wollen sie natürlich sehen, dass jetzt eins nach dem anderen geschieht. In Apostelgeschichte 1, Vers 6, da fragen die, wann wirst du das Reich für Israel wieder aufrichten? Man merkt die Unruhe, die dabei ist. Jetzt ist doch Jesus auferstanden, er lebt. Und jetzt, wann geht es jetzt richtig los? Wir haben ja vor deiner Kreuzigung schon damit gerechnet, dass du das Reich des Messias wieder aufrichtest. Aber jetzt bist du auferstanden, du lebst. Wann geht's jetzt los? Wann geht es richtig los? Und trotz dieser Unruhe, dieser Aufbruchstimmung, ist es zunächst mal eine Wartegeschichte. Die Jünger werden erstmal in den Wartezustand versetzt. Aber dieser Wartezustand, der unterscheidet sich sehr von dem, was wir vorhin gehört haben, im Wartezimmer, das ist ja ätzend, im Wartezimmer zu warten. Und dann sagt einer, ich warte hier schon seit, da kommst du gerade neu hin. Ich war mal in der Notaufnahme, weil ich meinen Finger aufgeschnitten habe. Der sagt, ich warte schon 3 Stunden. Wie lange wartest du? Ja, schon viel länger. Und dann stellt man sich auf lange Zeiten ein. Das ist furchtbar. Oder im Stau, die Unruhe, die wächst, wenn man im Stau steht. Das sind furchtbare Wartegeschichten. Oder wenn man auf eine Diagnose wartet, ist noch viel schlimmer. Aber hier diese Wartegeschichte ist voller Freude und Gelassenheit. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wie kommen wir auch dahin, dass wir auch in den Tälern unseres Lebens eine große Gelassenheit bekommen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist zunächst mal so, dass man den Heiligen Geist überhaupt erst mal empfangen muss. Ich kenne euch nicht, zumindest nicht alle. Es kann sein, dass in Gottesdiensten Menschen sitzen, die haben das schon mal gehört mit dem Heiligen Geist, aber die können damit gar nichts so Richtiges anfangen. Was ist denn eigentlich der Heilige Geist, auf den die hier gewartet haben? Ist das irgendwas Nebulöses? Ist das irgendwas Unheimliches? Man hört ja manchmal von Dingen, die der Heilige Geist dann bewirkt. Der Heilige Geist ist, und das ist die beste Definition, die ich je gehört habe, der Heilige Geist ist die lebendige und reale Gegenwart im Leben der Gläubigen. Der Heilige Geist ist die lebendige und reale Gegenwart im Leben der Gläubigen. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist empfängst, empfängst du gleichzeitig mit dem Geist den Vater und den Sohn. Die Bibel lehrt, dass unser Herz, dass unser Leben ein Tempel ist und unser Herz das Allerheiligste. Und dass mit dem Heiligen Geist, wenn wir unsere Tür, so habe ich es damals gemacht, die Herzenstür öffnen, mit dem Heiligen Geist auch der Vater und der Sohn in unser Leben einziehen und Wohnung nehmen. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, hast du die reale Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und das ist der Grund für die Ruhe. Ich habe sehr viele Zeugnisse gehört in der Sendung Mensch Gott vom Evangeliumsrundfunk. Und die erste Wirkung, nachdem ein Mensch den Heiligen Geist empfangen hat durch den Glauben an Jesus, war in ganz vielen Fällen, ich konnte heute Nacht das erste Mal wieder richtig schlafen. Und viele erzählen, und als ich dann nach 10 Stunden Schlaf aufgewacht bin, habe ich die Welt zum ersten Mal gesehen. Da ist ja grün draußen, da sind ja Blumen, habe ich noch nie gesehen. Und das hängt damit zusammen, dass wir nicht an eine Lehre glauben, sondern wir glauben an die reale Gegenwart Gottes im Leben der Christen. Und das ist hier passiert. Jetzt kann man sagen, warum sind die denn hier so gelassen in Kapitel 1? Weil der Heilige Geist kommt doch erst in Kapitel 2. Also konnten die schon gelassen sein ohne den Heiligen Geist? Konnten sie diese Freude schon haben ohne die Gabe Gottes? Ich habe jetzt bei der Vorbereitung da lange drüber rumgegrübelt, aber ich habe die Antwort bekommen. Und zwar in Johannes Evangelium, Kapitel 20, Vers 21, da heißt es, Friede sei mit euch am Ostertag, der Auferstandene tritt in die Mitte seiner Apostel und der engsten Jünger. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Das heißt, diese Leute, die hier zusammen waren und mit Jesus da die Bibelschule hatten, die mussten nicht erst bis Kapitel 2 warten. Da ist offenbar ein größerer Jüngerkreis gemeint. Aber diese engsten Jünger und Apostel haben am Osterabend den Heiligen Geist empfangen. Die haben am Osterfest ihr Pfingstfest erlebt. Das ist doch schön. Also, Jesus sagt, ich will wiederkommen, aber gleichzeitig ist er auch da. Er ist da im Heiligen Geist. Und worauf wir jetzt warten, ist, dass Jesus sichtbar wird. Ja, und wenn der Heilige Geist in unser Leben gekommen ist und damit Vater, Sohn und Heiliger Geist, dann, und jetzt will ich auf drei Sachen eingehen, die hier im Text stehen, dann bekommt das so konzentrische Kreise, dann werden wir hineingeführt in so drei konzentrische Kreise, zumindest hier im ersten Kapitel, und dann wissen wir auch, woher diese Ruhe kommt. Also ich möchte immer gerne wissen, wo kommt eigentlich etwas her? Und in diesen drei Kreisen werden wir auch hineingeführt in den Grund unserer Gelassenheit. Zunächst mal führt der Heilige Geist die Christen in die Gemeinschaft. Das war vorhin schon gelesen mit der Mutter Jesu, die wurde auch mit hineingeführt. Ich habe hier einmal nur die Verse rausgeschrieben, wo das Gemeinschaft geht. Im ersten und zweiten Kapitel, im Vers 4, als Jesus mit ihnen zusammen war. Jesus legt offenbar Wert darauf, mit den Jüngern und den Aposteln zusammen zu sein. In Vers 6 heißt es, die nun zusammengekommen waren. In Vers 12 heißt es, da kehrten sie nach Jerusalem zurück. Von Jerusalem weg, sie haben sich zerstreut. Und Ostern und Pfingsten führt sie wieder in Jerusalem zusammen. Vers 13. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Und da sind alle wieder zusammen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Alle waren stets beieinander. Sie hatten Gemeinschaft im Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Jesus hatte leibliche Brüder. Das ist das erste Mal, dass Maria wieder seit den Kindheitsgeschichten im Lukas-Evangelium erwähnt wird. Das heißt, der Heilige Geist führt uns zusammen. Und das können wir gar nicht hochschätzen. Ich glaube, wir kommen nicht in erster Linie, oder ich hoffe nicht nur, zum Gottesdienst, um eine gute Predigt zu hören. Manchmal sind Predigten noch weniger gut. Ich hoffe, dass meine Predigt euch anspricht. Aber es kann auch sein, dass mal eine Predigt daneben geht. Es kann sein, dass uns mal die Lieder nicht gefallen. Aber der erste und wichtigste Grund ist die Gemeinschaft, dass Christen zusammenkommen. Dass wir deshalb ist das nachher das Kaffeetrinken nicht einfach nur ein Anhang an den Gottesdienst, sondern ein wesentlicher Teil des Gottesdienstes. Darum ist nachher die 5 Minuten oder wie auch immer Glauben und Leben teilen, das ist nicht nur ein Anhang an die Predigt, das ist ein ganz wesentlicher Teil des Gottesdienstes. Betet für mich, ich habe da eine Prüfung, ich muss ins Krankenhaus, könnt ihr daran denken? Es ist so wichtig. Und ich war jetzt wieder 4 Tage auf der Langensteinbacher Höhe bei der Kurzbibelschule. Und das Schöne ist, man sitzt dann mit Leuten am Tisch, die man vorher noch nie gesehen hat. Und innerhalb von einer Minute hat man sofort Gemeinschaft. Man kann reden über die Vorträge, über die Apostelgeschichte, über Pfingsten und so weiter. Und gerade die Christen in den verfolgten Ländern, wir hatten einen aus Nigeria, ehemaliger Muslime, er hat im Traum Jesus Christus gesehen und folgt ihm nach. Er hat schwere Dinge erlebt und er sagt, das Kostbarste für uns, die wir aus unseren muslimischen Familien ausgestoßen wurden, und sogar mit dem Tod bedroht wurden, ist die Gemeinschaft mit anderen Christen. Und er sagt bei mir im Land, wir laufen manchmal mehrere Tagesreisen weit, nur um dahin zu kommen, wo gemeinsam Bibel gelesen und gebetet wird. Also die Gemeinschaft ist etwas ganz Wertvolles. Und an Pfingsttag waren sie alle an einem Ort beisammen. Die haben keine Solo-Christen, Single-Christen-Haushalte geführt. Ja, und was ist dann in der Gemeinschaft? Wir sind zusammen. In der Gemeinschaft erleben wir dann, dass auch gesunde und heilsame Lehre weitergegeben wird. Wir reden zwar auch über das Wetter und wie war es gestern und die Fußballergebnisse, aber das Schöne ist, wenn man dann in der Gemeinschaft auch redet über die Dinge, die uns verbinden und das uns vor allem verbindet, und das ist Jesus Christus. Und so wird hier in der Gemeinschaft 40 Tage lang mit dem Auferstandenen über das Reich Gottes geredet. Und ich bin sicher, nach den 40 Tagen war noch lang nicht alles durch. Es ist schön, wenn wir darüber nachdenken, was ist denn eigentlich in mein Leben hineingekommen, was mir jetzt trotz allem Auf und Ab eine so große Ruhe gibt. Und Jesus sagt, es ist das Reich Gottes. Es ist das Reich Gottes ist da, wo Gott regiert. Ja, und dann kommt man in diese großen Themen hinein, die Sammlung der Gemeinde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Die Gemeinschaft soll wachsen. Es sollen andere mit hineinkommen, nicht als Missionsobjekte, sondern als neue Teilhaber der Gemeinschaft. Dann wird von Israel die Rede sein. Und ich finde es auch faszinierend, wie Gott mit seinem Volk Israel durch alle Höhen und Tiefen immer festgehalten hat und bis heute seine Geschichte mit seinem Volk Israel schreibt. Und dann wird natürlich auch davon die Rede, dass Jesus wiederkommen wird. Als er gen Himmel fuhr, sagen die Engel, er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Das heißt, Jesus lebt jetzt schon in uns, aber ein bisschen Problem ist, wir sehen ihn noch nicht. Ich würde ihn gern mal sehen, wie Jesus als König regiert. Das steht noch aus. Darauf haben wir noch zu warten. Aber wir müssen nicht warten, dass Jesus jetzt kommt. Jesus ist da, ganz real, sondern dass er sich uns als der Auferstandene offenbart. Also diese gesunde und heilsame Lehre ist sehr, sehr wichtig und sie führt uns dann in den letzten, dritten und letzten konzentrischen Kreis in die Mitte. Diese gesunde Lehre, die wir in der Gemeinde teilen, gründet auf Gott gesetzten Fakten. Und das macht diese Lehre in Unterschied zu allen anderen Philosophien und Theorien, die es sonst so gibt. Es sind keine Menschen ausgedachten Lehren. Petrus schreibt, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, die sich irgendjemand mal ausgedacht hat. Und auch dieser Philosoph in der kleinen Geschichte der Menschheit hat nicht recht, wenn er sagt, Kreuzigung und Auferstehung Jesu sind Geschichten, die der Mensch erfunden hat. Sie gründen auf von Gott gesetzten Tatsachen. Und da sind wir jetzt im Kern eigentlich in dieser Zeit. Das ist die Himmelfahrt Jesu. Wenn jemand nicht glaubt, wird er sagen, das ist eine verrückte Geschichte. Eine skurrile Legende. Ein aufklärerischer Philosoph, Raimarus, der lebt im 18. Jahrhundert, der sagte, das Christentum gründet auf einer doppelten Täuschung. Zuerst haben die Christen behauptet, Jesus ist auferstanden. Und als dann die Leute gefragt haben, ja, wo ist er denn? Dann haben sie gesagt, er ist weg, er ist im Himmel, er ist in den Himmel aufgefahren. Aber es geht hier nicht darum, dass wir irgendwelchen Legenden folgen, sondern Himmelfahrt ist zwar ein Geheimnis, aber es ist eine von Gott gesetzte Tatsache. Und Himmelfahrt ist keine Rakete oder so ein gläserner Aufzug, wie man es auch manchmal in Filmen sieht, sondern Himmelfahrt bedeutet, dass Jesus in die Gegenwart Gottes zurückkehrt, in die Gegenwart zu seinem himmlischen Vater. Dass er hier aufgenommen wurde von einer Wolke, ist kein Zufall. Als das Volk Israel in der Wüste war, war Gottes Herrlichkeit verborgen tagsüber in einer Wolke. Und als der Herr in der Stiftshütte war, war seine Herrlichkeit verborgen in einer Wolke. Als Mose auf dem Berg war und die 10 Gebote am Sinai empfangen hat, war die Herrlichkeit Gottes verborgen in einer Wolke. Und wem das noch nicht reicht, im Lukas-Evangelium selbst gibt es eine Geschichte in Kapitel 9, Vers 34. Und da heißt es, und jetzt, Jesus war mit Johannes, Jakobus und Petrus auf einen Berg gegangen und er betete und das Aussehen seines Angesichts wurde anders und sein Gewand glänzte und wurde weiß. Und dann redete er und es kam eine Wolke und überschattete sie und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die da sprach und es ist die Stimme des Vaters. Dies ist mein lieber Sohn, mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Das heißt, diese Wolke ist die verhüllte Gegenwart Gottes des Vaters. Und Jesus ist zurückgekehrt zu seinem Vater und dann geschieht, was im Psalm 110 steht, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich alle deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Jesus Christus ist eingesetzt als der König der Welt. Er soll regieren, er regiert und er wird regieren. Jesus Christus, König und Herr. Sein ist das Reich, die Kraft, die er, gilt kein anderer Name, heut und ewig. Amen. In des jüngsten Tageslicht, wenn alle Welt zusammenbricht, wird zu Jesu Füßen jeder bekennen müssen, Jesus Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft, die er. Und das sind gottgesetzte Tatsachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, beim Vorbereiten der Predigt ist eine große Ruhe über mich gekommen, weil ich dachte, das erschüttert niemand. Nicht der amerikanische Präsident, nicht China, nicht Nordkorea, nicht der Islam. Es gibt keine Macht im Himmel und auf Erden, die Jesus Christus von seinem Thron vertreiben können. Und das macht ruhig. Dann müssen wir nicht ins Kloster gehen oder in die Einöde, sondern mitten in den Anforderungen unserer immer stressiger werdenden Welt haben wir einen festen Grundton, der uns Ruhe und Gelassenheit gibt. Ich will schließen mit einer kleinen Geschichte. Der berühmte Theologe Karl Barth hatte am letzten Abend seines Lebens, bevor er verstorben ist, noch ein Telefongespräch mit einem alten Freund. Und das war 1968, das waren auch keine ruhigen Zeiten. Der hat sich dann also am Telefon da so ein bisschen ausgeheult über die Weltlage, die Atombewaffnung, der Ost-West-Konflikt, es wird immer schlimmer, die Fronten verhärten sich. Und dann sagte Karl Barth, ja, das stimmt alles, aber vergiss es nie, es wird regiert. Und nicht nur 1968, sondern auch heute. Es wird regiert. Amen.